Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Hans-Jürgen Bartsch, und der überlegt sich gerade, vielleicht boomt die ohnehin boomende Branche, mit der wir uns gleich befassen, in diesen Zeiten ja umso mehr. Wenn Corona grassiert und große Sportveranstaltungen abgesagt werden, ja, was machen die Sportbegeisterten unter euch denn dann? Na, was ist naheliegend? Ran an den PC oder die Spielekonsole, denn da können wir uns ja noch richtig austoben.
100 of the best players in the entire world.
Wir sehen überall Nationalmannschaften im E-Sport auftauchen. 23% der deutschen Gamer können sich vorstellen, in einem E-Sport-Verein aktiv zu werden.
Ich bin gut im Töten. Die Integration der E-Game-Szene in das bestehende Sportsystem wäre aus meiner Sicht ein klarer Irrweg.
E-Sports ist nicht nur Zocken.
E-Sport ist ein Massenphänomen, vielleicht sogar ein Megatrend. Passt E-Sport zum analogen Sport?
E-Sport ist nicht die Digitalisierung des Sports. Gaming insgesamt umfasst die Hälfte der Gesellschaft inzwischen.
5, 4, ladies and gentlemen, here we go.
Soll der E-Sport genauso anerkannt werden wie der, ich sag jetzt mal, analoge Sport? Eine schwierige Frage, wie man sieht, denn an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten wird sie unterschiedlich beantwortet. Der Deutsche Olympische Sportbund erkennt E-Sport nicht an, im Gegensatz dazu aber Frankreich und die USA zum Beispiel. Warum ist das so? Warum geht es nicht einheitlich? Was spricht für eine Anerkennung, was dagegen? Mit diesen Fragen hat sich am 6. September 2019 die Sportmanagement-Tagung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigt. E-Sport, Revolution im Sport? Fragezeichen hieß der Tagungstitel, unter dem die Fachwelt kontrovers diskutiert hat. Das kommt übrigens auch gleich in unseren beiden Vorträgen zum Vorschein, deren geistige Urheber den E-Sport doch recht unterschiedlich definieren und bewerten. Doch hört selbst. Die Keynote sprach Hans Jagnow, Befürworter der E-Sport-Welle, auch in traditionellen Sportvereinen, auf Augenhöhe also. Jagnow ist sogar Präsident des E-Sport-Bundes Deutschland. Seine Fürsprache ist überschrieben mit E-Sport, Herausforderungen und Perspektiven.
Wir haben seit 2 bis 3 Jahren eine sehr, sehr intensive gesellschaftliche Diskussion um das Thema E-Sport, und dass nach 3 Jahren immer noch die Säle voll sind, zeigt, dass das Tagungsthema auch Revolution im Sport gar nicht so fernab gewählt ist, weil wir tatsächlich in einer Situation sind, wo sich Sport, E-Sport, Gesellschaft immer noch in der Findungsphase befinden. Wie stehen wir eigentlich zueinander? Was bedeutet die Existenz des jeweils anderen für uns? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie alle heute hier sind, und bedanke mich nochmal für die Einladung. Wer wir sind, der ESPD, dem ich vorstehen darf, wir sind der Fachsportverband des E-Sport auf Bundesebene mit insgesamt 40 Mitgliedsorganisationen inzwischen. Über 1500 Menschen, die E-Sport aktiv gestalten innerhalb dieser Organisation, haben uns November 2017 mit 22 Gründungsmitgliedern gegründet, haben Vereine mit dabei, haben auch professionelle Teams mit dabei und Veranstalter, um so einmal die Gesamtheit sozusagen dessen, was E-Sport-Spielbetrieb in Deutschland organisiert oder eben ausführt, an diesem organisierten Spielbetrieb teilnimmt, abzubilden. Und wir verstehen uns natürlich als vornehme verbandliche Aufgabe auch als Schnittstelle zwischen Politik, Sportverbänden und auch dem E-Sport selber. Wer von Ihnen weiß denn, was E-Sport ist oder meint es zu wissen? Könnte ich da kurz ein Handzeichen? Ja, das gibt mir immer noch genug Raum, um Ihnen noch mal ganz kurz vorzustellen, was wir uns als Verband für eine eigene Definition genommen haben. E-Sport ist der unmittelbare Wettkampf zwischen, und das ist ganz wichtig, menschlichen Spielerinnen und Spielern unter Nutzung von geeigneten Video- und Computerspielen, also es geht um Video- und Computerspiele als Referenzobjekt, an verschiedenen Geräten und auf digitalen Plattformen unter festgelegten Regeln, also unter Regeln, nicht nur die Spielregeln, sondern auch die Regeln des Wettkampfs, das ist damit gemeint. Das ist eine kurze Mir wurde schon oft vorgeworfen, ganz so kurz sei die gar nicht, aber es ist eine Arbeitsdefinition, mit der wir inzwischen sehr gut auch im E-Sport agieren können und gleichzeitig den gesellschaftlichen Diskurs, zum Beispiel auch auf juristischer Ebene, sehr gut gestalten können. Was ist aber E-Sport wirklich? Es geht darum, Ihnen zu zeigen, E-Sport kann man nicht anhand eines Spiels oder anhand einer Spielkategorie definieren, sondern im E-Sport sind insgesamt über 400 Spiele, so hat es ein französischer Sportsoziologe inzwischen sich sozusagen in der akademischen Betrachtung hergeleitet, insgesamt 400 Spiele, die unter diese Definitionskriterien fallen. Was ist eigentlich ein mögliches E-Sport-Spiel? Was wird in den Communities gespielt? Es gibt Spiele, die sind ganz groß. Es gibt Spiele, die sind klein, haben eine feinere Community. Groß bedeutet viele Zuschauer, viele Spieler, weltweiter Einsatz auf den Servern sozusagen. Kleinere Spiele können aber auch Spiele aus den 90ern zum Beispiel sein, die immer noch gespielt werden von einer aktiven Community, die zueinander reist und das Ganze dann ohne Internetunterstützung zum Beispiel spielt. Wir haben also eine ganz große Varietät auch an den Spielinhalten. Wir haben Sportspiele mit dabei, wir haben aber auch sogenannte MOBAs, Strategiespiele wie League of Legends oder Dota dabei. Das sind die größeren. Wir kennen ganz besonders durch die Diskussion um Fortnite das Battle Royale-Spiel Fortnite. Wir kennen auch natürlich die Shooter, über die immer wieder auch sehr kritisch und diskursiv diskutiert wird. Wir haben also eine ganz große Varietät an Spielinhalten, an Spielausformungen und eben auch an Spielgrößen. Und das muss man sich bei der Diskussion um E-Sport immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir können nicht anhand eines Spiels alleine darüber sprechen. Ganz wichtig auch noch, und das ist ein Satz, den ich immer wieder gerne wiederhole, er ist so ein bisschen plakativ natürlich, aber er bleibt im Gedächtnis hängen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für das Verständnis von E-Sport. E-Sport ist nicht die Digitalisierung des Sports. Es ist nicht der revolutionäre oder disruptive Aspekt sozusagen, wir digitalisieren jetzt Sport, sondern E-Sport ist die Versportlichung der Digitalisierung. E-Sport selbst ist ein generisch digitales Phänomen, eine generisch digitale Bewegung, hat seinen analogen Anknüpfungspunkt natürlich bei den Spielern, die die Eingabegeräte bedienen, aber es ist nicht die Digitalisierung des Sports, sondern die Versportlichung der Digitalisierung. Und wenn Sie das heute mitnehmen, würde ich mich sehr freuen, weil das einer der zentralen Gedanken auch in der Debatte um das Thema E-Sport und sein Verhältnis zum traditionellen Sport ist. Wir kennen die großen Bilder aus den Hallen, die 15.000 Leute begeistern, die großen Preisgelder, Fortnite mit 30 Millionen, Dota 2 gerade mit, ich glaube, 34 Millionen am Ende, die ausgespielt wurden. Aber E-Sport ist auch ein Breitensport, eine Breitensportbewegung. Insgesamt 23%, das hat der Branchenverband herausgefunden, 23% der deutschen Gamer können sich vorstellen, in einem E-Sport-Verein aktiv zu werden. Und wenn man da mal genauer hinschaut, im Bereich 16 bis 24 Jahre sind das 35% der Gamerinnen und Gamer, die sich vorstellen können, E-Sport, das kann ich auch im Verein betreiben. Und deswegen sprechen wir in einer Bewegung, die ihre große Basis im Online-Bereich hat, trotzdem über das Vereinswesen. Und das ist für uns als Verband auch sehr wichtig. Der organisierte E-Sport findet von unserer Seite aus dann statt, wenn Leute sich auch fest organisieren in Hochschulgruppen, in Vereinen, in anderen Bezugsgrößen, die eine dauerhafte gemeinsame Gestaltung von Training, von Turnierteilnahmen erlauben. Ich habe gerade gesagt, es gibt eine riesige Basis, die das online spielt, 3 bis 4 Millionen Menschen in Deutschland und die als E-Sport-Aktive gezählt werden. Das ist nun ungefähr 10% derjenigen, die überhaupt spielen. Wir haben das große Phänomen Gaming, das ist auch das, was Sie gegebenenfalls auf dem Smartphone machen, wo Sie mal Candy Crush zum Beispiel spielen, war, glaube ich, lange Zeit bekannt. Ich weiß nicht, was heute gespielt wird. Aber Gaming insgesamt umfasst die Hälfte der Gesellschaft inzwischen. Relativ klar. E-Sport ist ein Teil dieser Gaming-Gruppe, ist aber tatsächlich in dieser engen Definition, wie wir sie haben, dann eben diese 3 bis 4 Millionen Menschen, also ungefähr 10% des gesamten Gaming-Bereichs. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze in Vereinen widerspiegelt. Mit Stand August 2019 haben wir als ESPD, und das ist tatsächlich eine Zahl, die ich hier das heute zum ersten Mal präsentiere, genauso wie die Bundesländer, 220 Vereine in Deutschland mit E-Sport-Angebot. Das heißt, wir haben eine Verdopplung in den letzten 12 Monaten von Vereinen, die in den E-Sport einsteigen. Das können reine E-Sport-Vereine sein, aber es sind zumeist inzwischen Sportvereine, die eigene E-Sport-Abteilungen aufbauen. Und ganz interessant, wie verteilt sich das eigentlich bundesweit? Nordrhein-Westfalen ist mit 42 E-Sport-Vereinen tatsächlich der bundesweite Vorreiter in dem Bereich. Hessen ist ein gutes Mittelfeld im E-Sport, was die Angebote in den Vereinen angeht. Und ich selbst als Berliner kann auch sagen, Berlin ist die E-Sport-aktivste Stadt sozusagen, was den Vereinsbereich angeht und was die E-Sport-Organisation angeht. Insofern ganz spannende Zahlen, die zeigen, das Wachstum, das wir im E-Sport erleben, das findet eben nicht nur auf der kommerziellen Ebene statt, sondern das Wachstum, was wir erleben, geht auch in die Breite. Und das ist für uns eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, weil es tatsächlich neue Räume eröffnet, mit Menschen eben auch im digitalen Raum sportlich in Kontakt zu treten. Damit man sich das Ganze mal vorstellen kann, wie sieht denn so ein E-Sport im Verein eigentlich aus? Ein kurzer Überblick über das, was wir gerade in Schleswig-Holstein planen als ESBD. Vier Rechner, vier Gemeinschaftsräume, Möglichkeiten der sozialen Zusammenkunft, Produktionsräume, also dort, wo eben Medien auch produziert werden können. Tatsächlich eine ganze Bandbreite an Dingen, die man im Verein machen kann, die einem sonst zu Hause gar nicht so zur Verfügung stehen würden. Welche Herausforderungen haben wir jetzt aber in der Breite? Das erste ist die politische, rechtliche und institutionelle Anerkennung. Die Anerkennung des E-Sports als Sportart ist eine der Kernforderungen dessen, was wir als ESBD machen und ist einer der Kernpunkte, um die sich die gesellschaftliche Diskussion an verschiedenen Stellen dreht. Sie ist unglaublich wichtig, weil sie auf den zweiten Punkt ganz klare Auswirkungen hat, nämlich Rechtssicherheit und Rahmenbedingungen. Viele Sportvereine, gerade über das Thema Gemeinnützigkeit, sind sich gerade sehr, sehr unsicher. Kann ich denn überhaupt, ohne meine eigene Gemeinnützigkeit zu gefährden, ohne meine organisatorischen Prozesse zu gefährden, eine E-Sport-Abteilung anbieten und damit die damit verbundenen Vorteile sozusagen oder die damit erhofften Entwicklungen anstoßen? Oder stehe ich am Ende eben vor einem Finanzamtsbescheid, der mir sagt, ja, ist ja nett, dass Sie das gemacht haben, aber Ihre Gemeinnützigkeit ist jetzt weg. Und deswegen brauchen wir diese Rechtssicherheit und diese guten Rahmenbedingungen, um E-Sport auch in der Breite entwickeln zu können. Für viele Vereine, die den Einstieg, aber auch für viele Vereine, die E-Sport schon länger im Angebot haben, stellt sich die Frage nach Handlungsempfehlungen und Standards. Also die Frage, wie mache ich das eigentlich? Wie baue ich eigentlich so ein E-Sport-Team auf? Wo kommen die Trainer her? Wer sagt mir, dass die Trainer gut sind? Wo nehme ich an Ligen teil? Das ist ein sehr, sehr komplexes System gerade und es ist eben anders als in traditionellen Sportarten. Es gibt viel, viel mehr Stakeholder, die da gegebenenfalls auch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber diese Ansprechbarkeit ist zum Teil gar nicht vorhanden. Das heißt, wie gehe ich als Verein in der Breite damit gut um, wenn ich mal ein Turnier organisieren will? An welcher Liga nehme ich teil etc.? Und dann ist der Bedarf nach Sozial- und Begegnungsräumen mit fachgerechter Ausstattung auch ganz, ganz groß. Bisher sind insbesondere reine E-Sport-Vereine darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder das rein einfach aus ihren Mitgliedsbeiträgen bezahlen können. Das ist bei den Mietpreisen, gerade bei den Stadtvereinen, die werden da sehr, sehr stark mit belastet. Wenn man sich vorstellt, Mietspiegelentwicklung in Berlin, in Leipzig, in Frankfurt, das ist gar nicht so einfach, dort Immobilien und Objekte zu finden. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man E-Sport in der Breite fördern möchte, dann auch tatsächlich diese sozialen Begegnungsräume zur Verfügung zu stellen. Am Ende ist eine Sache, die der E-Sport selbst auch schaffen muss, das Thema transparente Aufstiegsstrukturen. Wenn ich als Spieler heute im E-Sport anfange und sage, ich möchte zu den Weltbesten gehören, dann ist das gerade ein System, das vor allem von Zufälligkeiten geprägt ist. Ich weiß gar nicht, welchen Weg ich nehmen soll. Ich kann gucken, dass ich auf irgendeiner Rangliste wirklich gut dastehe am Ende als der Spieler, der am meisten Punkte gesammelt hat oder so. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wie gut ich in einem Team spiele, wie gut ich auf der Bühne bin, wenn ich wirklich unter Druck stehe, hier auch gewinnen zu müssen und welche Ausbildung und welche Vorbildung ich in dem Bereich vorher genossen habe. Das heißt, diese transparenten Aufstiegsstrukturen, dort bieten Vereine ganz große Möglichkeiten, nämlich die Spieler zu bilden, ihnen eine Zwischenebene zu geben, in der sie sich spielerisch beweisen können. Und am Ende muss es aber eben auch eine Anknüpfung geben an die großen Ligen, an die Scouting-Systeme der großen Teams, um am Ende tatsächlich eben auch diesen Wunsch, als der Beste dazustehen, auch genügend Rechnung zu tragen. Gehen wir kurz noch auf Entwicklungsperspektiven ein. E-Sport hat eine ganz, ganz rasante Entwicklung in den letzten Jahren genommen, aber wir haben noch ganz, ganz große Themen vor uns. Und da sind drei wichtige Sachen zu nennen. Das eine ist Regionalisierung. das andere ist Professionalisierung und das andere ist internationales Netzwerk. Zum Thema Regionalisierung ist hier nochmal darauf hinzuweisen, es gibt zunehmend physische Anlaufpunkte im E-Sport, es gibt Vereinsheime, es gibt Leistungszentren und Arenen, die an vielen Stellen in der Bundesrepublik gebildet werden. Eins dieser Leistungszentren gehen wir gerade zusammen mit der Stadt Kiel und dem Land Schleswig-Holstein an. Das ist das Landeszentrum für E-Sport und Digitalisierung in Schleswig-Holstein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. E-Sport hat bisher seinen Großteil seiner Bezugspunkte im Online-Bereich gefunden. Im Offline-Bereich gab es das höchstens ad hoc. Also ich habe mich mal irgendwo eingemietet, ich habe mal die Rechner dahin gebracht, ich habe eine LAN-Party gemacht, alles temporär. Was jetzt aber mehr und mehr kommt, sind feste Anlaufpunkte und damit auch ein fester Platz in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft, in meiner Kommune, wo ich weiß, da kann ich hingehen, wenn ich mich für E-Sport interessiere, wenn ich mich damit beschäftigen will. Und dort sind gegebenenfalls auch die richtigen technischen Ausstattungen. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz andere Präsenz in der Gesellschaft, als wir sie vielleicht noch vor einigen Jahren hatten. Regionale Ligen ist auch natürlich ein ganz wichtiger Teil. Wir gucken auch ganz interessiert darauf, was der DFB zum Beispiel macht mit dem E-Pokal, den er jetzt angekündigt hat. Da geht es ja darum, dass insbesondere die Vereine im Bereich fußballbezogener E-Sport tatsächlich auch sich bundesweit engagieren sollen, um dann am Ende auch die Aufstiegsmöglichkeit zu haben, am Ende um den E-Pokal zu kämpfen. Dieses Thema regionale Ligen sehen wir aber auch schon von den ersten Fußballverbänden in den Ländern, die das anbieten. Und wir sehen das auch im traditionellen E-Sport-Bereich. Traditioneller E-Sport-Bereich klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber um das jetzt mal so zu den Neueinsteigern aus dem organisierten Sport sozusagen abzugrenzen, der traditionelle E-Sport-Bereich hat sich dort auch in diesem Bereich weiterentwickelt und wird mehr und mehr auch mit unserer Hilfe regionale Ligen anbieten. Und am Ende kommunale E-Sport-Stars. Dieser Stolz, der einen erfüllt, wenn man weiß, aus meinem Heimatort kommt einer der größten E-Sport-Stars auf der Welt. Das ist kein Unterschied zu Fußball, zu Leichtathletik, zu irgendeiner anderen Sportart. Das wird eine ganz starke Entwicklung auch nehmen. Und das sehen wir jetzt schon an den ersten Presseberichten, wenn es darum geht, wie jemand wie Kuro, ein Spieler aus Berlin-Spandau, der international eben einer der begabtesten Dota-Spieler ist, eben auch medial in Szene gesetzt wird, beziehungsweise von der Presse dann eben auch entsprechend als der Star aus Berlin, der Star aus Spandau, manche kennen im Raum vielleicht den Unterschied, gehandhabt wird. Thema Professionalisierung, und ich halte das ganz kurz, und das ist insbesondere für die Vereine wichtig. Wir haben eine ganz große Professionalisierungsbewegung im Bereich des kommerziellen E-Sports. Das möchte ich heute aber ausklammern, auch wenn einige Punkte auch darauf zutreffen werden. Wir haben grundsätzlich den Gedanken vom Freundeskreis zur Institution. Ich habe lange mit meinen Freunden gespielt, aber wir schließen uns jetzt zusammen zu einer Institution, zu einem Verein oder zu einer Hochschulgruppe und möchten das nachhaltig gestalten. Und dann kommen Fragen auf. Wie können wir das Ganze denn so ausgestalten, dass es für alle einen Mehrwert bietet? Da kommen Weiterbildungen und Standards ins Spiel. Wir sehen ganz, ganz großen Bedarf am Thema Vereinsmanagement. Wie funktioniert das denn eigentlich? Also genauso wie man Sportvereinen erklären muss, was E-Sport ist, muss man auch E-Sport erklären, wie funktionieren denn eigentlich Sportvereine? Wie funktioniert denn so ein klassisches Vereinswesen, wenn ich mich die ganze Zeit online sozialisiert habe? Und dann kommt die ganz große Frage, wie sieht eigentlich gutes E-Sport-Training, insbesondere im Amateurbereich, aus? Dafür haben wir jetzt eine Ausbildung erarbeitet, die ESPD-Trainerausbildung, Grundlagen des E-Sport-Trainings, die auch bundesweit gute Resonanz findet, die genau dabei helfen soll, gute Standards im Training mit E-Sport zu gewährleisten und die Trainerinnen und Trainer dafür zu befähigen. Und nicht zuletzt, auch für uns ganz wichtig, der ESPD-Ethik- und Verhaltenskodex, der genau das tut, was er sagt, nämlich den ethischen Rahmen von einer Aktivität im E-Sport umgrenzen und dort Standards zu setzen in dem Bereich, wie sieht guter und nachhaltiger E-Sport allgemein aus. Und die Anforderungen an Integrität werden ein ganz, ganz großes Thema insgesamt im E-Sport sein, auch mit den zunehmenden Preisgeldern, aber auch mit den großen Bedürfnissen, die in dem Bereich entstehen, an Selbstprofilierung oder an Gewinnen um jeden Preis. Da müssen wir ganz klar hinschauen und schauen, dass professioneller E-Sport selbst auf Amateurebene ein gutes, integres Umfeld bieten muss und da entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Betrug und gegen andere Formen des Missbrauchs von E-Sport aufstellen muss. Zuletzt noch internationales Netzwerk. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wieder aus den nationalen Ebenen herauskommt. Wir sehen auch da wieder DFB, gerade Vorreiter, die E-Nationalmannschaft. Wir sehen überall Nationalmannschaften im E-Sport auftauchen, weil das Thema der Wettkampf der Nation, der friedliche Wettkampf untereinander wieder stärker ins Zentrum rückt. Städtepartnerschaften können durch E-Sport ganz, ganz klar profitieren und da neues Leben in ein Format hineinbringen, das oft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen als eher langweilig und als wenig zielbringend für ihre eigene Lebensgestaltung gebracht wird. Und das Thema Klimaverantwortlichkeit kann in so einem internationalen Kontext auch nochmal ganz klar adressiert werden. Wir sind als E-Sport eine sehr energiekonsumtive Bewegung und damit muss man einen Umgang finden und der kann nicht nur im nationalen Rahmen erfolgen, sondern der muss auch im internationalen Rahmen erfolgen. E-Sport in Deutschland 2020, und damit will ich zum Ende kommen, wird insgesamt mehr gesellschaftliche Fürsprecher haben. Er wird mehr und mehr in Vereinen repräsentiert sein und er wird in mehr Vereinen insgesamt repräsentiert sein. Er wird auch den Teilungsversuchen in guten E-Sport und schlechten E-Sport entgegenstehen und dem auch widerstehen können. Er wird Digitalisierungspartnerschaften zwischen E-Sport, traditionellen Sportarten, aber auch in anderen Kontexten vorantreiben. Er wird zunehmend Objekt akademischer Auseinandersetzung sein. Und er wird sich als internationales Vorbild entwickeln, hier aus Deutschland heraus, wie eine gute Strukturierung zwischen E-Sport-Branche und ehrenamtlichen, gemeinnützigen E-Sport-Bereich aussehen kann. Und ganz, ganz wichtig, er wird mehr Menschen zusammenbringen als je zuvor. Egal, ob sie aus dem traditionellen Sport kommen, ob sie aus dem E-Sport kommen, ob sie aus den gleichen Familien kommen, er wird mehr Menschen zusammenbringen als je zuvor, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und am Ende noch etwas, das ich dem Internationalen Olympischen Komitee auf den Weg gegeben habe. It's all about creating an ecosystem rather than creating an ecosystem. Und damit endet diese Keynote auch mit einem Plädoyer für mehr Zusammenarbeit und mehr Miteinander.
Das war der Vortrag und auch die Meinung des E-Sport-Präsidenten Hans Jagnow. Natürlich pusht er das Thema in seiner Funktion enorm. Wieder etwas herunter holt uns jetzt sofort Rolf Müller, Direktor des Landessportbundes Hessen. Er sieht das alles viel kritischer und differenzierter. Gleichwohl verdammt er den E-Sport nicht ganz, will aber doch deutliche Abstriche gegenüber Hans Jagnow in puncto Anerkennung machen. Er spricht über E-Sport, Zukunft oder Irrweg.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden sicher nicht sehr enttäuscht sein, auch nicht sehr überrascht sein, wenn Sie jetzt den einen oder anderen Aspekt, den eben Herr Jagnow vorgetragen hat, aus einer anderen Perspektive unter einer anderen Beleuchtung sehen. Die Frage nach Ethik, nach Integration, nach Integrität gibt mir die Möglichkeit zu einem Einstieg, der diese Frage authentisch in einer bestimmten Form aufnimmt. Der 15-jährige britische Schüler Jaden Ashman gewann mit seinem Partner beim Fortnite World Cup den zweiten Platz. Dafür erhielten die beiden von den insgesamt 30,4 Millionen Preisgeld einen Anteil von 2,25 Millionen Dollar. Ihr Erfolgsrezept beschrieb Jaden wie folgt: Ich bin gut im Töten. Mein Partner ist das Gehirn, eine gute Kombination. Natürlich würde Herr Jagnow auch sagen, es geht ja hier nicht um das Töten im eigentlichen Sinne, sondern es geht ja nur um elektronisches Töten, das abstrakt und distanziert gedacht ja gar nichts mit dem realen Töten zu tun hat. Möglicherweise oder auch nicht. Ich will zunächst auf eine bewundernswerte Weise eingehen, die ich ganz voller Neid der Branche des E-Gamings und des E-Sports zubillige. Nach meiner Auffassung gehört es zu den ganz großen Marketing-Erfolgen der Gaming-Branche, dass heute im üblichen Sprachgebrauch von E-Sport und nicht mehr wie früher, zumindest bei einigen Computerspielen, von Killerspielen gesprochen wird. Das ist eine semantische Leistung, die muss man, wie gesagt, anerkennen. Aber gerade in dieser scheinbaren Analogie von E-Sport und Sport wird eine Identität suggeriert, die es in Wirklichkeit nicht gibt und die nach meiner Auffassung eine Irreführung ist. Denn sie vertraut auf den positiven, assoziativen Zusammenhang mit Sport und will sich ihn natürlich auch, das ist legitim, zumutze machen. Und wir haben eben gehört, die Bandbreite dieser Spiele, und ich sage ganz bewusst Spiele, ist sehr groß. Herr Jagno sprach von rund 400 ganz verschiedenen Spielen. Strategiespiele wie League of Legends oder Dota 2, Rennspiele am Simulator, simulierte Sportspiele wie FIFA, virtuelle Kartenspiele, aber auch sogenannte Ego-Shooter, die man getrost auch als virtuelle Kriegsspiele bezeichnen kann. Und all dies gehört zu dem großen Sortiment des E-Sports. Das heißt, diese Bezeichnung E-Sport ist im Prinzip ein künstlicher Sammelbegriff für äußerst unterschiedliche Spiele, in denen überwiegend Kunstfiguren, Avatare in einer virtuellen Welt gesteuert werden. Und wahrscheinlich wird nicht mal Herr Jagno dann bestreiten, dass es in der Tat sehr große Werteunterschiede gibt zwischen beispielsweise FIFA auf der einen Seite oder Counter-Strike auf der anderen Seite. Und genau diese Unterschiede machen eine klare Definition des Phänomens E-Sport so schwer. Nun, was gehört zum Sport? Ich habe eben, vielleicht lag es an mir, sehr wenig gehört, was eigentlich die definitorischen Ansätze sind, die dem E-Sport zugrunde liegen. Die Digitalisierung unserer Welt entwickelt sich dynamisch und stellt selbstverständlich auch Sportvereine und Sportverbände vor neue Herausforderungen. Also soll keiner glauben, dass gestandene Funktionäre so davon ausgingen, dass in Zukunft ein Sportverein quasi eine analoge Welt in der digitalisierten Welt sein werde. Im Landessportbund Hessen wird sowohl verbandsintern und auch in der Diskussion mit E-Sportgruppen seit langem eine sehr intensive Diskussion geführt, wo Vertreter beider Richtungen zu Wort kommen und sich miteinander austauschen können. Dieser Prozess ist nicht ausgestanden und es wird möglicherweise auch, wenn ich den Begriff der Revolution, der hier sehr plakativ in der Einladung steht, aufnehme, es wird möglicherweise noch die eine oder andere Überraschung geben, was ja Revolutionen manchmal an sich haben. Kein vernünftiger Mensch, auch Sportfunktionäre nicht, bestreitet, dass virtuelle Sportarten Simulationen auf der einen Seite und das E-Gaming auf der anderen Seite erfolgreiche Bestandteile einer aktuellen Jugend- und Alltagskultur darstellen, die von rund 34 Millionen Menschen in Deutschland betrieben werden, 79% davon unter 35 Jahren und interessant 71% männlich. Also hier gibt es noch einen gewissen Aufholbedarf für die Damen in unserer Gesellschaft. Und wir reden auch über ein durchaus Phänomen, das sowohl an wirtschaftlicher, das haben wir mehrfach eben gehört, und auch an gesellschaftlicher Bedeutung zunimmt. E-Sport ist ein Massenphänomen, vielleicht sogar ein Megatrend. Und es besteht auch kein Zweifel, ich halte das für eine falsche Diskussion, dass sich diese Spieler häufig aktiv körperlich bewegen. Also ich war mal Schlagzeuger, da kann ich wirklich sagen, auch Schlagzeuger bewegen sich sehr intensiv und zwar auch sehr, sehr motorisch unterschiedlich. Und ein zu spät Aufgestandener, der morgens zum Bus rennt, um den Grad noch zu kriegen, der bewegt sich auch körperlich. Beide, ein Schlagzeuger wie auch ein spät Aufgestandener, würden nie von sich behaupten, dass sie Sport treiben. Und deswegen glaube ich, dass wir die Diskussion, was ist eigentlich Sport, wenn ich es nur beziehe auf die Frage der körperlichen Aktivität, zu kurz fasst. Wie können wir uns also, wenn das nicht das einzige Phänomen, das einzige Kriterium ist, der Frage noch nähern? Und hier, glaube ich, gibt es mehrere Aspekte, die bei Herrn Jagno zumindest für mich sehr kurz gekommen sind. Als ein Sportverband, das gilt für alle Institutionen, stellt man sich die Frage, was passt eigentlich zu uns? Passt E-Sport zum analogen Sport? Und dabei ist die Diskussion, ich sage es nochmal, ist das jetzt körperliche Bewegung? Bewegt sich der Schachspieler weniger als derjenige, der 10.000 Meter rennt? Für mich nur eine Frage von mehreren.
Denn die Frage, was passt zu uns, ist eine sehr grundsätzliche Frage. Sie beinhaltet auf der einen Seite die Wertefrage, zu der komme ich dann noch, und sie beinhaltet auf der anderen Seite das Selbstverständnis des Sportes. Und hier will ich auch sagen, für die Sportbewegung selbst, es tut uns mal ganz gut, dass wir angeregt durch diese Diskussion mit dem E-Sport jetzt mal dazu kommen, mehr als vielleicht in früheren Zeiten selbstverständlich über die eigenen Grundlagen und Grundpositionen des Sportes zu reden. Welche Inhalte und Werte sind für uns von besonderer Bedeutung? In unserem Fokus steht der Sport mit seinen eigenmotorischen Aktivitäten und seinen unmittelbaren Bewegungs- und Beziehungspotenzialen. Weiterhin mit seinem Wettkampfcharakter, mit seinen ethischen Normen, mit Partizipation und Autonomie, sowie den Fragen, und das ist ganz entscheidend auch, nach den Organisationsformen und der Gemeinwohlorientierung. Unser Ziel ist es, ganz grob gesprochen, als Sport Menschen jeden Alters in diesem Sinne sportaktiv werden oder bleiben zu lassen. Hierbei haben wir besonders die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie eine bewegungsaktive Gesundheitsförderung der Bevölkerung im Blick. Wir stehen, das ist ein, glaube ich, sehr selbstverständlicher Aspekt, der nicht immer in der Realität, auch wenn wir das in der Sportschau sehen, so befolgt wird. Wir stehen für Fair Play, wir stehen für eine demokratische Verfasstheit und selbstbestimmte Regeln. Und dazu gehört die Autonomie des Sportes und die Autonomie über ihre Wettkampforganisation. Und damit sind wir aus meiner Sicht bei einem springenden Punkt. Diese Grundsätze passen nicht zu den kommerziellen Spieleentwicklern, den Produzenten und den Publishern, und sie passen nicht zu dem Milliardengeschäft der Branche. Alle beliebten Spiele, die von etwa 34 Millionen Menschen in Deutschland gespielt werden, sind in der Hand global agierender Firmen. Und diese Firmen geben aus kommerziellen Gründen die Spielregeln vor. Da sie deren geistige Urheber sind, können sie das. Aber man muss auch sehen, im Prinzip ist das hier eine Konzernstruktur, die sich eine Sportart hält, eine Sportart besitzt, eine Sportart leitet und auch durchführt. Und diese vorrangig kommerziellen Gründe führen auch zu einer, Herr Jagner hat selbst gesagt, zu einer kurzen Lebensdauer der Produkte. Da neue Marken und neue Produkte höhere Einnahmen generieren, ist hier der Umlauf manchmal so schnell wie das Verfallsdatum eines Joghurts. Diese marktorientierte Zielsetzung der Gaming-Branche folgt einer wirtschaftlich begründeten Unternehmenslogik und steht damit im krassen Widerspruch zur Gemeinwohlorientierung des Sportsystems. Hier könnte man dann auch die Frage der Gemeinnützigkeit andeuten. Ein weiterer Aspekt, der mit den ethischen Werten des Sportes nicht vereinbart ist, sind die Gewaltdarstellungen und Gewalthandlungen. Ich habe damit begonnen. Ich bin gut im Töten. Viele Computerspiele, vor allem die erfolgreichsten aus dem Bereich des E-Gaming, sind mit diesen Grundpositionen unvereinbar, weil es sich bei ihnen um, man könnte sagen virtuell, erobern, zerstören und letztlich um Töten dreht. Und diese Handlungen am Ende ausschlaggebend sind für Sieg und Niederlage. Dies hat mit den Wertvorstellungen des Sportes nicht nur nichts zu tun, sondern sie gefährden sportprägende Werte wie Toleranz, Fair Play, Ablehnung von Gewalt und Diskriminierung sowie ein friedliches Miteinander. Und auch die Glücksspielelemente und die Gefahr der Suchtentwicklung passen nicht zu dem anerkannten Wertekanon des DOSB. Eine DRK-Studie hat sowohl monetäre Folgen als auch die Risiken und die Abhängigkeitsentwicklung von Computerspielen bei Kindern und Jugendlichen untersucht. Und die WHO hat sogar Computerspielsucht als Krankheit anerkannt. Und diese besondere Spielbildung und die Suchtentwicklung werden durch, ich sehe das auch bei meinen Enkeln, durch technische Zusatzitems, Überraschungskisten, solche sogenannte Lootboxen, Ingame-Geld und Spieleerweiterungen erzielt. Wissenschaftler haben diese beiden Phänomene deshalb als die zwei negativen Externalitäten, ich übersetze das mit Image-Mühlstein, des E-Sports bezeichnet.
Nehmen wir noch die Gefahren des Bewegungsmangels mit ihren mentalen und gesundheitlichen Folgen hinzu, dann ergibt sich ein ansehnliches Paket an sehr diskussionswürdigen Unterschieden zwischen dem analogen Sport und dem sogenannten E-Sport. Kommen wir zur Legitimationsfrage. Vor allem der ehrenamtliche Sport wird in unserer Gesellschaft mit seinen erzieherischen, gesundheitlichen und sozialen Wirkungen als ein Gut verstanden. Und das ist auch der Grund, warum der Sport in dieser Form große staatliche und kommunale Förderung erhält. Es ist natürlich ein Wunsch der E-Sportvertreter, auch mit diesem positiven Image in Verbindung gebracht zu werden. Aber im Umkehrschluss könnten die Assoziationen, die mit dem E-Sport oft in Verbindung gebracht werden, wie Gewalt, Spielsucht, Bewegungsmangel, Übergewicht und anderes beinhalten, und sie könnten vor allen Dingen die Legitimität des Sportes gefährden. Die Frage war, Zukunft oder Irrweg? Der Deutsche Olympische Sportbund und auch der Landessportbund Hessen unterscheiden deswegen ganz klar zwischen virtuellen Sportarten, also Sportartensimulationen auf der einen Seite, und dem E-Gaming. Für uns sind die elektronischen Spiele zwar ein Teil einer bedeutungsvollen Jugend- und Alltagskultur, das ist unbestritten, aber deswegen sind sie keine eigenständige sportliche Aktivität. Und der organisierte Sport sollte sich aus meiner Sicht deutlich davon abgrenzen und weiterhin eine Anerkennung ablehnen. Die Integration der E-Game-Szene in das bestehende Sportsystem wäre aus meiner Sicht ein klarer Irrweg. Differenzierter ist die Situation bei den elektronischen Sportarten, bei den Simulationen, wie wir von FIFA kennen, auch Angebote, Bogenschießen, Segeln, Tennis oder Basketball sind ja bekannt. Und hier könnte ich mir durchaus vorstellen, zum Teil wird das praktiziert, wir werden davon hören, dass Sportvereine diese Spiele in ihren Clubheimen anbieten und dadurch sogar Brücken zwischen dem digitalen Sport auf der einen Seite und dem analogen Sport auf der anderen Seite schlagen. Ein prominentes Beispiel, das ist heute angesprochen worden, ist der DFB-E-Pokal FIFA 20 als Analogie zum DFB-Pokal. Und damit Sie sehen, dass wir nicht so die alten Säcke sind, vom Alter her stimmt's, aber vom Denken nicht immer, möchte ich mal aus meiner Sicht 7 Punkte aufzählen, die durchaus Brücken schlagen könnten zwischen einem bestimmten Teil der Szene und dem existierenden analogen Vereinssport. Erstens, auf diese Weise können elektronische Sportartsimulationen bestimmte Sportarten in den virtuellen Raum erweitern und Innovationspotenziale unter dem Dach des organisierten Sportes eröffnen. Zweitens, es bieten sich zudem Möglichkeiten zur Erweiterung der Vereinsaktivitäten außerhalb des eigentlichen Sportbetriebs bis hin zur Verbindung von digitalen Trainingsansätzen mit Aktivitäten auf dem Sportplatz. Wir sehen darüber hinaus die Chance, bisher sportferne Personen über virtuelle Angebote für eine Vereinsmitgliedschaft, vielleicht sogar für den aktiven Sportbetrieb, zu gewinnen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich persönlich sehe eher den umgekehrten Weg. Die E-Sportvereine, die ich bisher besucht habe, alle sympathische Menschen sowieso, aber diese E-Sportvereine waren voll von meistens jungen Männern, die aus dem analogen Sport kommen und die zum Teil auch noch beides nebeneinander machen. Das ist natürlich eine ideale Kombination, wie ich finde. Das sind also nicht die, von denen man spricht, die dann nur auf irgendeinem Stuhl, auf dem Sofa sitzen und so datteln, sondern das waren alles aktive, zum Teil sehr auch erfolgreiche Sportler in ihren Sportarten. Und die haben diese Brücke offensichtlich schon geschlagen und auch betreten. Viertens, virtuelle Angebote können gerade für Menschen mit Behinderung eine hohe inklusive Kraft besitzen. Dies gilt in gleicher Weise auch für integrative Ansätze. Sechstens, außerdem können sich durch virtuelle Spiele internationale Kontakte entwickeln, darauf hat Herr Jagnow schon auch hingewiesen. Und siebtens und letztens, über die Integration virtueller Sportarten kann die allgemeine Digitalisierung der Vereine unterstützt werden, die übrigens in vielen Bereichen schon längst im Gang ist. Also der Kassierer, der noch von Haus zu Haus geht und bei den Mitgliedern persönlich Geld abholt, was ich persönlich noch erlebt habe, den gibt es selbst heute in Vereinen nicht mehr, falls dies jemand glauben sollte. Die Tatsache, dass die E-Sport-Gemeinde auch gewaltverherrlichende Spiele und andere Fragwürdigkeiten unter dem Begriff versteht, erleichtert den Dialog nicht. Wir haben es heute gehört, auch für in einem seiner Charts, auch für Herrn Jagno ist es ganz klar, es darf keine Unterscheidung geben, es darf keine Teilung geben zwischen zum Beispiel den simulierten Sportarten auf der einen Seite und dem E-Gaming, ich bleibe bei dem Begriff, auf der anderen Seite. Und ich glaube, in dem Punkt wäre ein Stück mehr Differenzierung und ein Stück mehr Aufmerksamkeit für die realen, objektiven Gefahren und Nebenwirkungen von Computerspielen vonnöten. Wenn der Geschäftsführer des Industrieverbands Game betont, die Einheit des digitalen Sports sei keine Verhandlungsmasse, dann meint er ebenso genau FIFA wie auf der anderen Seite Counter-Strike. Und Herr Jagno sagt, zu E-Sport gehören sämtliche kompetitiven Computerspiele, dann tragen diese kompromisslosen Haltungen aus meiner Sicht nicht zu einer Verständigung bei. Für Sportvereine und E-Sport-Verbände ist E-Sport nicht zwingend ein Irrweg. Doch nach meiner festen Überzeugung liegt die Zukunft des Sports auch weiterhin in seinem Kerngeschäft, im qualitativen, anspruchsvollen und differenzierten Sportangebot innerhalb einer Vereinsgemeinschaft, vermutlich in einer doch überwiegend sitzenden Gesellschaft mehr denn je. Dabei können digitale Ansätze durchaus unterstützend wirken. Ich habe das versucht, in diesen 7 Punkten deutlich zu machen. Aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und für mich gilt nach wie vor der Satz von John F. Kennedy, schon ein bisschen her, ich gebe es zu, der Mensch ist immer noch der beste Computer. Das ist der Versuch, eine Brücke zu schlagen zwischen Dingen, die im Prinzip von der Sprache her ähnlich klingen, die aber, wenn man tiefer bohrt, durchaus große Unterschiede darstellen. Und ich freue mich auf eine Diskussion, die ja nicht nur heute ist, sondern die beispielsweise vom Landessportbund Hessen seit Jahren und auch in den nächsten Jahren noch geführt wird. Vielen Dank.
Zukunft oder Irrweg? Rolf Müller macht Einschränkungen beim E-Sport. Nicht alles, was sein Vorredner Hans Jagno propagierte, dürfe anerkannt werden. Auf Einladung des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Jena diskutierten Experten und Insider Fragestellungen rund um das digitale Gaming. Zum Schluss noch ein Beitrag meines Kollegen Moritz Küpper. Er hat ihn genannt »Krawatte trifft Konsole«. Moritz war in Köln dabei, als hier Anfang des Jahres 2020 eine neue E-Sport-Stiftung gegründet wurde, mit 200.000 Euro Startkapital, immerhin von der nordrhein-westfälischen Landesregierung.
Das Palais Lindenthal, ein eleganter Altbau, von dessen Dachterrasse sich der Kölner Dom sehen lässt. Ein Notariat hat hier im Kölner Westen seinen Sitz, doch wer links um das Gebäude herumgeht, der steht auf einmal in einer anderen Welt. Computer an Computer stehen hier, im Keller ein Fitnessraum, in der Ecke eine Küche, in der frisch gekocht wird.
Wir befinden uns in der SK Magenta Facility in Köln. Wir haben eine ähnliche Location auch in Berlin stehen. Das ist unser Leistungszentrum, das ist quasi unsere Säbener Straße.
Begrüßt Alexander Müller, der Geschäftsführer der SK Gaming, der wohl bekanntesten deutschen E-Sport-Organisation, an der mittlerweile auch Fußball-Bundesligist 1. FC Köln oder der Autobauer Daimler beteiligt sind. Dicht drängen sich Medienvertreter, Gäste, Menschen aus der Branche. Der Grund? Die Gründung der neuen E-Sports Player Foundation, eine Art Sporthilfe für E-Sport-Talente, weshalb auch Nathanael Leminski gekommen ist.
Als Mann mit Krawatte bin ich unschwer als der Vertreter der Regierung erkennbar. Ich vertrete hier heute die Staatskanzlei, den Ministerpräsidenten, der ja bei sich im Haus aufgrund der Bedeutung der beiden Themen sowohl das Thema Games als auch das Thema Sport vereinigt hat. Und das kommt hier in diesem Projekt sozusagen perfekt zusammen.
Krawatte trifft Konsole. Doch in Nordrhein-Westfalen ist dies keine seltene Begegnung, denn die schwarz-gelbe Landesregierung an Rhein und Ruhr profiliert sich schon länger als großer Förderer der Gaming- und E-Sport-Szene, gibt nun, bevor Wirtschaftsunternehmen, die das Ganze später alleine schultern sollen, auch 200.000 Euro Startkapital, um die neue Stiftung zu gründen.
Wir sind ja stolz darauf, dass wir als Köln, als Nordrhein-Westfalen da weit über die Landesgrenzen hinaus sozusagen Hauptstandort sind Nur, dass das so bleibt bei der Dynamik, die wir im E-Sport sehen, hängt natürlich auch davon ab, ob wir Profis produzieren, in Anführungszeichen, generieren, Vorbilder und damit auch, wenn man so will, im Weiteren am Ende eine Jugendarbeit auch, die das sozusagen auch tatsächlich in der Sache trägt. Das wird dann nicht nur von großen Namen, Firmen und Unternehmen oder der Politik abhängen, sondern letztlich muss es aus dem Sport selber herauskommen und dafür ist diese Stiftung ein super Beitrag.
Die Politik in NRW ist, auch was die Bedürfnisse der Branche angehen, pragmatisch weiter als der organisierte Sport, der sich schwer damit tut, E-Sportler in seinen Reihen zu integrieren, wie der CDU-Politiker Leminski in der Staatskanzlei zuständig für Medien im Anschluss bekräftigt.
Wir führen in Deutschland eine intensive Debatte über die Definition von Sport, aber ich glaube, die Realität ist längst weiter. Tausende junge Menschen machen E-Sports und leben da Werte, die auch im traditionellen Sport gelebt werden. Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Fitness. Und das sind Dinge, die wir aus unserer Sicht als Beitrag zur Gesellschaft ansehen. Und es ist gut, dass die E-Players Foundation den Spieler als Ganzes in den Blick nimmt und damit auch zum Ausdruck bringt, E-Sports ist nicht nur Zocken, sondern E-Sports ist Sport in dem Sinne, als dass Leistung gebracht werden soll, als dass Exzellenz entwickelt werden soll, als dass gewonnen werden soll und Spitze erreicht werden soll.
Es sind auch diese Töne, die ankommen in einer Branche, die boomt und dennoch weiterhin um Anerkennung kämpft, sagt auch der Gründer der E-Sport-Organisation SK Gaming und heutige Geschäftsführer der ESL, der Electronic Sports League, Ralf Reichert.
Für ESL, für uns, erinnere ich mich vor allen Dingen noch an die Diskussion Ende der 2010er Jahre, also so 8, 9, 10, als Computerspiele noch stark in der Kritik waren. Als andere Landesregierungen in Bayern insbesondere, aber auch in Baden-Württemberg schon aktiv gegen das Thema geschossen haben, da war NRW für uns immer so der Safe Harbor.
Der sichere Hafen also. In dieser Zeit war der heutige CDU-Ministerpräsident Armin Laschet Jugendminister. Seit seinem Amtsantritt in der Staatskanzlei dann wurde die Games-Förderung verdreifacht auf nunmehr 3 Millionen Euro pro Jahr. Eine Entwicklerkonferenz vor der Spielemesse Gamescom aufgesetzt, nun eben die eSport Players Foundation unterstützt. Für Reichert, seit Jahrzehnten in der Branche und so etwas wie deren Gründervater, steht daher fest.
Also NRW steht ziemlich klar im Thema eSport auf Platz 1, im Thema Gaming wahrscheinlich auch 1 oder 2. Ich meine, das einzige Bundesland oder dann die Hauptstadt, die damit irgendwo auf Augenhöhe sprechen kann, ist Berlin. Alles andere ist meilenweit entfernt, also insbesondere München, was historisch mal schon so auch Anfang der 2000er Jahre schon das Zentrum der deutschen Games-Industrie waren. Die ersten großen Publisher waren alle rund um München, hat dann da das Nachsehen.
Manchmal sind es auch Kleinigkeiten, wie beispielsweise ein jährliches Treffen beim Ministerpräsidenten, die Eindruck machen, weiß auch Felix Falk, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Game.
Also dieses Engagement von Nordrhein-Westfalen ist eben auch glaubwürdig, weil es eben langfristig gedacht ist und nicht mal schnell vor einer Wahl, sondern wirklich auch dauerhaft. Ich glaube, beim ersten runden Tisch mit Armin Laschet haben alle noch gesagt, mal gucken, ob das auch nochmal so in dieser Form es geben wird. Aber ja, das ist ein langfristiges Engagement, was auch glaubwürdig ist.
Und sicherlich auch nicht ganz selbstlos, weiß auch ESL-Chef Reichert.
Es geht ja immer um die Distanz zwischen Politik und Gesellschaft und irgendwie Gaming haben wir an jeder Ecke die Diskussion, ist in der Mitte der Gesellschaft Mainstream größte Medium und das in NRW die Politik und das schon seit vielen Jahren und ich glaube, das ist gut für eine Gesellschaft, wenn die Politik sich mit den Themen der Bürger direkt auseinandersetzt.
Eine Stunde Hörsaal, in der sich alles um das E-Gaming oder besser den E-Sport drehte. Inwieweit ist das alles Sport? Inwieweit sollte man ihn anerkennen, gleichberechtigt mit dem analogen Sport? Also etwa den Leistungen des FC Bayern München, des VfL Gummersbach, Alba Berlin oder denen der Wasserfreunde Spandau. Sucht euch aus, welche analoge Sportart euch am besten behagt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.